Powerful Me. Lebe dein Potenzial. Stark, selbstbestimmt, fit und erfolgreich. Dein Podcast für ein außergewöhnliches Leben. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich unheimlich, dass du heute hier mit dabei bist. Bist du bereit für dein Next Level? Dann lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Powerful Me Podcasts. Heute geht es um ein Thema, für das ich wirklich brenne und auch meine Gästin, etwas, was uns sehr verbindet und wofür wir einstehen. Nämlich heute geht es um das Thema Selbstwert. Und mein Gast heute hat ein Buch geschrieben, nämlich das Buch mit dem Titel »Wie viel bin ich wert?« Herzlich willkommen, liebe Pamela Obermeier.
Dankeschön für die Einladung.
Liebe Pamela, wir haben uns im November, glaube ich, oder im Oktober haben wir uns persönlich kennengelernt.
Genau, im Oktober beim Female Future Festival in Wien, da hast du meine Masterclass besucht und hast mich dann angesprochen.
Das genau, hat mich total gefreut. Genau. Und ich habe mich total gefreut, dass ich dich endlich persönlich kennenlerne, weil dein Buch hatte ich ja schon zu Hause, nämlich sogar persönlich signiert für mich, weil eine Freundin war irgendwann einmal beim Vortrag von dir, hat sich dann ein Buch gekauft und hat sie gedacht, das ist genau das Thema von der Juliana, das interessiert sie sicher und hat mir dann eines mitgenommen und du hast es signiert und da steht drinnen für Juliana, weil du wertvoll bist.
Was für ein Zufall, oder?
Ja,
witzig. Über diese drei Ecken, da sieht man wieder, wie klein die Welt ist, dass du tatsächlich mein Buch schon hattest, weil es eine Freundin dir geschenkt hat, die meinen Vortrag schon gehört hat. Ich finde das wirklich erstaunlich,
ja.
Solche Begebenheiten.
Und plötzlich sitzen wir hier
genau.
Und können über ein Thema sprechen, was uns sehr, sehr viel wert ist. Bevor wir gleich einsteigen in das Thema Selbstwert und vor allem auch für Frauen, dieses wichtige Thema, wie viel bin ich wert?
Vor allem für
Frauen.
Erzähl
uns einmal, wer bist du, was machst du und wie kommst du drauf, dass du dieses Buch schreibst?
Ja, wer bin ich, was mache ich? Ich bin eine Unternehmerin, jetzt mittlerweile im 10. Jahr, die sich nach 15 Jahren Selbstständigkeit hauptsächlich als Journalistin, also ich war Trimedial-Journalistin, aber Königsdisziplin Fernsehen, wie wir es intern gern genannt haben, war dann mein Hauptbereich über viele Jahre, sich dann eben selbstständig gemacht hat, weil ich irgendwie so einem inneren Ruf gefolgt bin und das Gefühl gehabt habe, es ist Zeit für ein neues Kapitel. Und zunächst habe ich mich mit einer Agentur einfach selbstständig gemacht, also mit einer Textagentur, Textsicher, gibt es immer noch, textsicher.at. Dann folgte, ich glaube, 2 Jahre darauf eine Ghostwriting-Agentur, die Buchmacherinnen. Und nebenbei war ich immer schon Trainerin, also schon als ich Journalistin war, noch im Angestelltenverhältnis war, sogar bevor ich mein Studium abgeschlossen habe, bin ich berufen worden damals für meine erste Schulung, meine erste Lehrveranstaltung, die ich geleitet habe. Und das war was, was eben so ein bisschen in meinen Schoß gefallen ist und immer mitgelaufen ist. Und da habe ich mich natürlich immer an meine Themen, meine Kernthemen gehalten, die ja prinzipiell jetzt Kommunikation sind und Mindset. Ich habe Psychologie im Nebenfach studiert, sehr früh die neurolinguistische Ausbildung noch gemacht, bin inzwischen zertifizierte, diplomierte Mentaltrainerin. Also mich haben immer interessiert Menschen und deren Geschichten, deren Lebensgeschichten, deren Untiefen und Sehnsüchte und Erlebnisse und Erfahrungen. Und darum war der Journalismus für mich auch so interessant und natürlich vor allem auch Talkshow, weil man da eine breit gefächerte Bandbreite, schöne Wortwiederholung, Sätzen 5, eine große Anzahl an unterschiedlichsten Persönlichkeiten kennenlernt, also die man sonst im privaten Leben vermutlich nie treffen würde so. Und das hat sich dann auf anderer Ebene in meinem Unternehmerinnentum quasi fortgesetzt und ein bisschen geändert. Und ich habe mich dann sehr stark auch mit Hirnforschung noch beschäftigt, gemeinsam mit einem zweiten Mentaltrainer, der auch Neurobiologie studiert hatte, 3 Bücher geschrieben zu dem Thema. Wie das Leben halt so spielt, interessieren einen ja oftmals auch die Themen, die einem dann vor der Nase liegen, ja, oder vor die Nase fallen. Und zu diesem Buchthema, wie viel bin ich wert, da wir ein 5-Schritte-Transformationsprogramm schon davor ausgearbeitet gehabt, dass ich meinen Kundinnen im One-to-One näher gebracht habe und das wird es demnächst auch dann als Gruppencoaching-Programm online geben. Und das ist entstanden, weil ich immer wieder Frauen kennengelernt habe, die so einen niedrigen Selbstwert hatten, wo ich von außen gedacht habe, das gibt es doch nicht. Mhm. Die ist doch so toll, die ist doch so schön, die ist doch so klug, die ist doch so engagiert. Und sie selbst hat es jeweils ganz anders gesehen. Ja, und das kenne ich von Freundinnen, das kenne ich von Bekannten, das kenne ich von mir selbst fallweise, das kenne ich eben von vielen Kundinnen. Und habe mir dann gedacht, das ist aber schon ein Frauenthema, gell? Weil Männer sind prinzipiell mit einem stärkeren Selbstwert gesegnet, sagen wir es jetzt mal so diplomatisch. Und das finde ich inzwischen sehr interessant, weil ich da immer wieder jetzt auch höre von Bekannten, die mir das bestätigen. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der eine Firma leitet und der sagt, wann er eine Bewerbung ausschreibt, also eine Stelle ausschreibt und dann Bewerbungsgespräche führt, dass er inzwischen weiß, dass er bei den Frauen immer 30% draufhauen muss noch, weil die immer so auf Understatement machen.
Ja.
Und bei den Männern muss er dieselben 30% reduzieren, weil die immer weit drüber sind. Ja, ja, und so kam es zu diesem Thema. Und irgendwann, nachdem das ja schon mein 8. Buch ist, war es natürlich aufgelegt. Also, dass ein Buch aus diesem Thema werden muss und werden wollte und werden sollte, weil Female Empowerment mich halt in den vergangenen Jahren extrem beschäftigt hat und für das.
Warum ist dir Female Empowerment so wichtig?
Ja, weil es so notwendig ist, wenn wir es so brauchen, ja. Und wenn ich jetzt mitkriege, dass da teilweise Konzerne auf der ganzen Welt von Meta über McDonald's die Frauenförderungsprogramme einstampfen, dann wird man ganz schlecht, weil man denkt, das gibt's doch nicht. Wir sind noch nicht annähernd dort, wo wir hinwollen. Ja, und wo wir hin sollten, weil immerhin ist die Hälfte der Weltbevölkerung weiblich.
Ja.
Also stünden uns aus meiner Sicht auch die Hälfte aller Führungspositionen zu und den Männern umgekehrt die Hälfte der Care-Arbeit. Und das ist immer noch so ungerecht verteilt und da liegt noch so viel im Argen und in der Schieflage, dass ich einfach sage, wir müssen drüber reden. Wir brauchen den Weltfrauentag, der ja jetzt dann am 8. März stattfindet. Ich bin ja Präsidentin eines der BPW-Clubs in Österreich, BPW Salzkammergut. Wir von Business and Professional Women, wir berechnen ja jedes Jahr den Equal Pay Day, der sich aus dem Gender Pay Gap ergibt, also aus dieser Lohnschere, die uns die Statistik Austria da in Zahlen vorlegt. Und der fällt heuer auf den 13. Februar. Voriges Jahr war er am 14. Februar. Das war damals ganz erquicklich, denn das war zeitgleich der Aschermittwoch und auch der Valentinstag, wie man weiß. Wir haben uns nur um einen Tag verbessert in diesem Jahr. Mhm. Das heißt, wenn wir so weitermachen, dann brauchen wir nur 80 Jahre, bis wir gleichgestellt sind. Das dauert mir alles viel zu lang. Und das ist halt einfach auch nicht gerecht. Und darum ist mir das so wichtig.
Und genau deswegen tauchen wir jetzt gleich ein in dein Buch und in das Thema, oder?
Gern.
Ich habe mir gedacht, wir gehen in ein paar Kapitel rein. Und ob du mir jetzt die genaue Antwort aus dem Buch erzählst oder ob,
was mir dazu einfällt,
ob dir einfach andere Impulse dazu einfallen, so wie es ist, ist genau richtig. Aber du hast dein Buch ja auf mehrere Teile aufgebaut. Richtig. Teil 1 ist sozusagen Real Talk, Frauen im Business. Und Teil 2, da geht es um Geld, um Erfolg, um Schönheit und um Selbstwert. Und ein Kapitel heißt, warum Selbstwert für viele Frauen ein Problem ist. Lass uns einmal da eintauchen.
Ja, gern. Ergänzend darf ich nur erklären, warum 3 Teile. Mhm. Im ersten Teil Real Talk, da zeige ich mal, wie die Ist-Situation ist.
Ja.
Ja, weil ich davon ausgehe, dass man Dinge nur ändern kann, wenn man versteht, wo sie herkommen und warum sie überhaupt so weit gekommen ist, dass sie so sind, wie sie sind. Mhm. Ja, und
darf ich da gleich eingrätschen, weil das ist wirklich wichtig, weil ich vor einiger Zeit habe mir auch noch gedacht, also vor Monaten oder vielleicht vor 1-2 Jahren, habe ich mir gedacht, ja, das ist eh nicht so wichtig. Mhm. Die reden immer von ja, Quote und so weiter und so fort. Ja.
Finde ich gut.
Und dann habe ich aber angefangen, dass ich eben auch in so Frauennetzwerken unterwegs war, dass ich dann Bücher gelesen habe, wie zum Beispiel auch deins eines ist, wo im Buch erst einmal erklärt wird, wo dieses Ungleichgewicht eigentlich überall ist, sei es in Medizin, sei es in der Entlohnung, sei es in ganz, ganz vielen Bereichen. Und dann wurde mir plötzlich erst klar, okay, doch, wir brauchen das. Und darum so wichtig, was du sagst, okay, du musst einmal als erstes überhaupt Bewusstsein schaffen und aufklären.
Genau. Und mir ist nämlich ganz ähnlich gegangen wie dir. Also wenn mich jemand gefragt hätte, hast du jemals einen Nachteil gehabt, weil du eine Frau bist, hätte ich rausgeschossen, nein. Finde ich nicht. Und dann habe ich im Zuge der Recherchen zu diesem Buch, bin ich auf Erinnerungen gestoßen, wo ich mir dachte, Moment einmal, eigentlich schon, nämlich da und da und dort. Ja. Und so viele Dinge, die uns gar nicht mehr auffallen, weil sie so normal sind, dass wir es einfach in unser Gedankenkonstrukt, in unser Weltbild, in unsere Gesellschaft halt integriert haben. Du hast schon angesprochen, was du benannt hast mit den medizinischen Problemen beispielsweise, das fällt ja alles in diesen Gender Data Gap, dass es viel weniger Daten über Frauen gibt als genau. Männer. Was wir alle kennen, weil wir alle vermutlich sogar schon Freundschaften geschlossen haben in den langen Schlangen vor Damentoiletten. Genau. Was man früher beim Fortgehen als Junge im Club ewig angestanden ist, ist da schon mal ein ganz nettes Bläuchchen entstanden. Aber prinzipiell ist das so ein Sinnbild dafür. Männer planen die Toiletten für Frauen und fragen Frauen nicht, was sie brauchen. Und dann hat man meistens zwei gleich große Flächen für Männertoiletten und Frauentoiletten. Und in gleich große Fläche kriege ich aber wesentlich mehr Pissoirs unter als Kabinen. Und dass Frauen immer die sind, die mit Kindern auf die Toilette gehen, die mit Älteren auf die Toilette gehen, die einfach auch ihr halbes Leben oder länger menstruieren und deswegen einmal im Monat öfter zur Toilette gehen müssen. All diese Dinge sind nicht berücksichtigt worden. Und nicht, weil die Männer so garstig sind, sondern weil sie gar nicht auf das kommen, weil gar nicht nachgefragt wird. Ja, das ist auch was, jetzt habe ich es in einem Nebensatz schon gesagt, womit ich mich vermutlich verraten habe. Ich bin überhaupt nicht gegen Männer.
Ja.
Ich bin nur für Frauen. Und ich bin auch nicht für eine, wir sollen alle gleich werden, Kultur oder Gesellschaft, weil ich es sehr wichtig finde, dass wir uns der Unterschiede bewusst sind. Yin und Yang, Frauen und Männer ergeben gemeinsam
Polarität.
Genau, was das Ganze. Und jeder hat seine Vorteile, die er im Gesamten einbringen kann. Und ich finde auch, dass die Männer auch nicht wahnsinnig gut abschneiden in unserer patriarchalen Gesellschaftsstruktur. Die haben mit anderen Themen zu kämpfen.
Definitiv.
Ich glaube, da gibt es nur ganz wenige Gewinner, was das Patriarchat betrifft. Die sind ganz oben und das sind eher die Konzerne und vielleicht nur irgendwelche Wirtschaftsbosse und Politiker. Aber der durchschnittliche Mann hat genauso sein Päckchen zu tragen in dieser Gesellschaft. Er hat nur in Bezug auf das, womit ich mich im Buch beschäftigt habe, meistens weniger Probleme als Frauen. Ja, und jetzt komme ich zurück zu deiner...
Darf ich zur Toilette noch eine kurze Story erzählen? Ich war bei den Jungs von Real Talk, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben super Speaker-Formate auch. Und da war ich letztens auch in Wien, also beide Jungs waren auch schon, der Georg und der Philipp waren beide auch schon im Podcast zu Gast. Und ich war in Wien oder war das in Linz, ich weiß nicht, irgendwo. Ich war bei beiden Events auf jeden Fall. War das dann so, dass wir nachher kurz gesprochen haben und ich mit Philipp so gesprochen habe und er gesagt hat, ja, nein, und Connection in der Pause, habe ich gesagt, ja, war super, aber es ist halt das Ding, wir stellen uns halt ewig an der Toilette, während die Männer halt schon an der Bar sind, sie was zum Trinken geholt haben und wir stellen uns an, wir trinken, also zur Toilette, dann müssen wir uns noch was zum Trinken holen, dann kommen wir kurz zum Sprechen und dann geht es schon wieder weiter. Und ich habe dann zu ihm gesagt, eine Idee wäre mal, dass ihr einfach das so bringt, dass ihr sagt, okay, und jetzt ist Pause für Frauen und alle Männer bleiben noch im Raum für 10 Minuten und ihr macht irgendwas Cooles für Männer. Ja. Und dann haben wir alle gemeinsam Pause. Und er hat die Idee ganz gut gefunden. Da habe ich gesagt, das war einmal echt fair, weil dann hätten wir alle gemeinsam was von der Pause.
Nein, das ist ja wirklich ein Problem. Also bei Popkonzerten, bei Rockkonzerten, da muss ich immer schon, bevor es stark auf die Blase drückt, man denkt so, jetzt sollte ich mal auf die Toilette gehen. Währenddessen verpasse ich natürlich irgendeinen Song und stehe ewig an.
Ja.
Also das ist ja etwas, was uns Frauen wirklich geläufig ist und durchs ganze Leben begleitet und worüber Männer sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Die lachen dann immer, wenn sie vorbeigängen an der Schlange. Die denken mir, haha, sehr witzig, Und das ist nur ein Beispiel dafür. Ja, es gibt ganz viele Dinge und das möchte ich eben ein bisschen darstellen im ersten Teil, wo wir im Alltag benachteiligt sind, ohne es zu wissen.
Ja.
Und wo deshalb wir uns manchmal mit Dingen schwer tun. Ja, wie die Handys am Markt gekommen sind, waren die zunächst für Männerhände gemacht und viel zu groß. Ja, und ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, ich verstehe gar nicht, also die Smartphones, nicht die Handys, die Smartphones, dass ich mir gedacht habe, wieso kann das mein Freund mit einer Hand machen? Ich brauche beide Hände dafür. Ja. Und da denkt man dann immer, mit mir stimmt was nicht. Meine Hände sind klar oder so. Ja. Und das war mir wichtig, einmal aufzuklären. Im zweiten Teil geht es dann darum, woran liegen diese Missstände eben? Wie ist es überhaupt so weit gekommen? Und im dritten Teil ist dann dieses Transformationsprogramm in 5 Schritten, wo jede Frau bei sich selbst ansetzen kann. Weil die Dinge, die in der Gesellschaft noch im Argen liegen, die brauchen vermutlich nur ein bisschen Zeit. Und da können wir nur alle gemeinsam anpacken. Und da müssen wir den Ball auch teilweise wirklich an die Politik zurückspielen, was einfach ein schwieriges Gebiet ist, muss ich sagen. Aber jede von uns kann trotzdem mal bei sich ansetzen und darum geht es mir. Und du hast jetzt gefragt, und jetzt komme ich endlich, mache ich endlich den Bogen zu deiner Frage, was es mit dem Selbstwert, dem Niedrigen bei Frauen auf sich hat. Also es ist nur ein Aspekt, den ich immer wieder mitbekommen habe, Freundinnen bei mir selber, auch Kundinnen und auch bei den Recherchen bestätigt gekriegt habe, ist, dass das viele von uns den Selbstwert vom Äußeren abhängig machen. Das heißt, wir glauben und leben irgendwie nach dieser Formel, ich bin wertvoll, wenn ich schön bin.
Ja.
Ja. Und dann ist aber noch nicht genug mit, ich bin wertvoll, wenn ich schön bin, sondern schön bin ich nur dann, Aussagen, logisch geht es also weiter, wenn ich dem Schönheitsideal entspreche. Und dann haben wir schon die ganzen Frauen, die das Gefühl haben, sie sind zu dick und sie müssen sie jetzt runterhungern oder zu Tode sporteln, damit sie annähernd dorthin kommen. Dann haben wir Frauen, die nicht die Haarpracht haben, die uns jetzt gezeigt wird, wie sie ausschauen sollte. Falsche Nägel, falsche Wimpern, das kommt ja alles, woher einem Bild entsprechen zu wollen. Ja? Und das ist meiner Erfahrung nach ja auch ganz schwierig, wenn man jetzt den Selbstwert vom Äußeren abhängig macht, weil ja das Äußere und die Schönheit erstens mal im Auge des Betrachters liegen und zweitens vergänglich sind. Ja, also darum haben ja viele Frauen dann erhebliche Probleme mit dem in Würde altern, nennt man das so schön. Ja. Und dann sieht man Frauen, die wirklich wunderschön sind und waren und die dann unter dem Messer gelandet sind und plötzlich wie eine Fratze ausschauen, weil sie es übertreiben oder weil was schiefgegangen ist oder warum auch immer. Warum ist das so? Weil wir von klein auf an und für sich schon mit diesem Gedanken gut gefüttert werden. Also ich habe Märchen geliebt als Kind, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Definitiv.
Also ich mag sie heute zum Teil noch sehr gern und dann hat Disney sie noch so wunderschön verfilmt. Aber was wird uns, aber was wird uns da in den Märchen, wo Prinzessinnen vorkommen, was wird uns da erzählt, was wird uns da suggeriert? Also es geht ständig darum, erstens wird eigentlich selten von einer Prinzessin erzählt, ohne dass ihr Aussehen überhaupt thematisiert würde. Also wir wissen, entweder ist sie hässlich oder sie ist schön. Dazwischen gibt es offensichtlich nichts. Meistens ist die jüngste Prinzessin von, keine Ahnung, 13, 17 die schönste. Und es geht auch immer darum, dass eine die schönste sein muss. Warum ist das so? Ja, und da wird übrigens schon ein bisschen so dieser Konkurrenzkampf zwischen Frauen geschürt und diese Stutenbissigkeit, weil wenn es immer nur eine geben kann und ja nur eine die Schönste sein kann, dann müssen sie die ja gegenseitig ausstechen, weil wie kommt man denn sonst ans Ziel? Und das erklärte Ziel ist, wie könnte es anders sein, den Prinzen zu gewinnen.
Ja.
Und den Prinzen gewinnst du nur, wenn du die Schönste bist, weil der ist so oberflächlich und schaut nur auf das, ja, offensichtlich. Und dann wird uns auch noch gezeigt, dass ja viele von diesen Prinzessinnen sogar in ihrem Überleben vom Prinzen abhängig sind, weil ein Dornröschen ohne den Kuss der wahren Liebe ja niemals aus dem 100-jährigen Schlaf wieder aufgewacht wäre. Schneewittchen das Gleiche. Und Aschenputtel wart im Dreck vorm, also im Staub vor dem Ofen auf dem Erlöser in Prinzengestalt und Rapunzel im Turm und wie sie nicht alle heißen.
Und der Froschkönig, da war die Prinzessin, hat sie dann geküsst, oder?
Ja,
sie hat ihn geküsst.
Sie hat ihn an die Wand geknallt.
Genau.
Das war mal was anderes.
Ja, stimmt.
Aber prinzipiell geht es immer darum, dass uns suggeriert wird, du bist ein Mädchen schon. Und dann bist du eine Frau, du hast schön zu sein, weil es ist deine Aufgabe, ein Deko-Objekt zu sein, ein Schmuckstück. Da wird ja selten drüber geredet, ob eine Prinzessin jetzt wahnsinnig clever ist, ob sie sie gut durchsetzen kann, ob sie engagiert und kreativ ist. Ja, es geht manchmal nur darum, dass sie liebreizend ist und ein gutes Herz hat.
Ja.
Aber das war's dann schon. Also hübsch und lieb. Und dann prallen wir unserer Gesellschaft auf die Männer, die ganz was anderes mitgekriegt haben. Natürlich haben wir dann im Vergleich immer das Gefühl, wir sind nicht gut genug. Und man muss auch dazu sagen, gerade in Bezug auch aufs Äußere, über uns Frauen wird ja auch viel mehr hergezogen als über Männer. Schauen wir in die Politik. Angela Merkel als erste deutsche Bundeskanzlerin, was ist über die hergezogen worden? Was hat man sich das Maul zerrissen über ihre Kleidung, über ihre Frisur, dass sie nicht geschminkt ist oder wenn sie geschminkt ist, auch schon, dass sie in den Schminktopf fallen? Wann wird jemals über einen Mann so gesprochen? Ich meine, Donald Trump, sagen wir uns ehrlich, entschuldige, wenn der eine Frau wäre, hätte er es nie so weit geschafft, weil der schaut aus wie eine Comicfigur.
Ja.
Und prinzipiell kommt er trotzdem so weit und lässt man ihn dann im Argen. Aber über eine Frau wird immer so schnell gewettert. Wir sind entweder sind wir zu dick oder zu dünn. Wenn wir zu dick sind, dann haben wir keine Selbstdisziplin und keine Selbstbeherrschung. Wenn wir zu dünn sind, dann haben wir Sicherheitsstörung.
Ja.
Anders kann das nicht sein. Wir sind entweder zu stark geschminkt oder zu wenig geschminkt oder eben gar nicht geschminkt. Und wenn wir stark geschminkt sind, dann sind wir die volle Tussi und oberflächlich. Und wenn wir zu wenig geschminkt sind, dann sind wir eine graue Maus oder wir achten nicht gut auf uns. Also im Prinzip hat man das Gefühl, man kann es als Frau der Gesellschaft sowieso nie recht machen.
Und wenn es geht, wenn du hochgeschlossen bist, dann bist du zugeknüpft vom genau. Outfit her, sonst genau. bist du freizügig. Mir fallen gerade die Prinzessinnen ein, die waren, da wird immer drüber gesprochen, was hat die Prinzessin Kate jetzt für Kleid an und wie schauen die aus. Ja,
ja. Ja. Ja, ich habe einmal gelesen, ich glaube im Wartezimmer vor meinem Arzt, weil Gala und so habe ich ja nicht zu Hause, aber habe durchgeblättert. Und da war dann irgendwie so Prinzessin Kate, die Second-Hand-Queen, weil sie irgendein Kleid ein zweites Mal getragen hat. Ja. Und ich habe dann auch gedacht, ja, es ist wirklich so, jetzt die Speaker-Branche, in der wir uns ja auch bewegen, ein Mann hat halt entweder einen schwarzen Anzug an oder eine Jeans und ein weißes Hemd oder ein weißes T-Shirt, ist so ein Einheitslook, das gar nicht auffällt. Wenn du jetzt deinen schicken pinken Blazer ein zweites Mal tragst, oder ich habe voriges Jahr mal einen pinken Hosenanzug angehabt, dann den kann ich nicht so schnell ein zweites Mal tragen, weil das fällt dann gleich auf und da redet man dann gleich drüber. Mhm. Ja. Also es ist schon einfach ein bisschen ungerecht verteilt. Und wenn Frauen dann eben das Gefühl haben, sie liegen dauernd so in der Bewertung, das geht ja dann weiter, du weißt das ja, ich habe ja keine Kinder leider, aber wenn dann Mütter arbeiten gehen, sind es Rabenmütter, und wenn Mütter nur daheim bleiben, dann sind es faul und tragen nichts zum Haushaltsbudget bei. Und ich bin die Karrierefrau, weil ich keine Kinder habe, keiner fragt, ob das vielleicht gar nicht beabsichtigt war und ich einen anderen Wunsch gehabt hätte. Du bist dauernd in der Beurteilung. Ja. Und das ist dann auch meiner Erfahrung nach der Grund, warum viele Frauen sagen, ich traue mir gar nicht in die Sichtbarkeit, ich will mich gar nicht zeigen, weil ich bin eh nicht gut genug. Und die Selbstzweifel nehmen überhand, der Selbstwert wird immer kleiner, und weil er eben auch unter anderem von den falschen Dingen, an den falschen Dingen festgemacht wird, von den falschen Dingen abhängt, aber die Erfahrung halt in diese Richtung immer wieder Bestätigung bringt.
Und es geht ja noch so viel weiter zurück, einfach auch geschichtlich aus unserer Historie von uns Frauen. Oder ich meine, wenn man sagt, okay, wie lange haben Frauen gar nicht wählen gehen dürfen? Frauen sind aus meiner Sicht, also ich habe das jetzt noch nicht mitgekriegt, dass die irgendwann so richtig gefördert worden wären, voll in ihre Größe zu gehen, voll in ihr Strahlen, sondern man hat es immer irgendwie klein gehalten in den letzten Jahrhunderten.
Es war genau das Gegenteil, das ist jetzt Strahlen, so. Wenn wir uns an die Hexenverbrennung erinnern, was war denn das? Das waren keine Hexen, das waren Frauen. Ja, in erster Linie. Und das waren Frauen, die weise waren, die Kräuterkunde betrieben haben, die mehr Wissen hatten als andere, und die sind den Männern, vor allem auch den Männern von der Kirche, von der katholischen Kirche, muss man halt auch aussprechen dürfen, ohne dann gleich gesteinigt zu werden. Aber das hat da ja auch vieles dazu beigetragen, dass Frauen klein gehalten wurden, dass Frauen eben auch immer Opfer von Gewalt wurden. Die Femizide jetzt nehmen ja zu in den vergangenen Jahren. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir fertig sind, sondern dass da noch ganz viel zu tun ist und wir momentan gefühlt sogar einen Rückschritt machen. Und das natürlich nicht gerade erfreulich ist.
Und wo wir aber dann wieder darauf zurückkommen, okay, wenn du das Außen nicht ändern kannst, ja, das, was du nicht kontrollieren kannst, es bringt nichts, dass du die dort dann mit dem die ganze Zeit nur beschäftigst, sondern in die Eigenverantwortung gehst, was kann ich tun? Und genau, da werden wir dann gleich noch drauf zurückkommen. Aber es gibt ja auch ein Kapitel, das heißt, warum Erfolg für viele Frauen ein Problem ist. Hat natürlich viele Gründe, schon was du auch gesagt hast, aufgrund des Selbstwerts und auch, okay, und jetzt in die Sichtbarkeit gehen. Aber was fällt dir dazu noch ein? Warum ist Erfolg für Frauen ein Problem?
Ja, weil Erfolg für Männer gemacht ist. Also Erfolg war in unserer Gesellschaft einfach auch für viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte eine Männerdomain. Das hat in der Frauenwelt nicht wirklich was verloren. Ja? Wie du so schön sagst, jeder muss bei sich selbst anfangen. Aber trotzdem ist es ja auch so, wenn wir jetzt zurückblicken, hätten wir nicht die Frauenbewegung in den 60ern gehabt. Also wären nicht auch Frauen auf die Straße gegangen. Oder wie es in Island war, dass sie sich mal alle auf die Straßen gelegt haben quasi und nichts mehr getan haben, wodurch die Männer dann draufgekommen sind, dass eigentlich nichts läuft ohne Frauen, was die Marijke Fallwickel ja in ihrem brillanten Buch und alles so still thematisiert hat, was jetzt im Salzburger Landestheater meines Wissens im Frühjahr, im April, glaube ich, uraufgeführt wird, das muss ich mir unbedingt anschauen, ist es so, dass Erfolg etwas ist, was von uns immer ferngehalten wurde. Also wir waren zuständig für die Haushaltsführung und für die Kinderversorgung und Erfolg war was für Männer. Und das ist was, was wir halt einfach in uns tragen, jetzt selbst wenn wir es nicht eigens am eigenen Körper erlebt haben, so haben wir es epigenetisch in jeder Zelle gespeichert. Weil von der Epigenetik wissen wir inzwischen, dass das viele Generationen überdauert und dass wir manchmal Ängste haben, die eigentlich gar nicht zu uns gehören, die wir von wem anderen übernommen haben und eben auch Selbstzweifel und eben auch dieses Wissen, wir sind nicht so wichtig wie die Männer, wir sind nicht so fähig wie die Männer. Und das ist kein Hirngespinst von uns Frauen, sondern da gibt es auch diverse Studien, Untersuchungen, deren Ergebnisse das dann zeigen. Eine erwähne ich ganz gern, weil ich finde, dass die ein echter Augenöffner ist, wenn man sich das mal durchdenkt, was das bedeutet. Da wurde Kindern im Alter von 5 Jahren ein Spiel angeboten mit den Worten, das ist für besonders schlaue Kinder gemacht, spiel's doch mal. Und die fünfjährigen Mädels wie Buben haben sich mit dem Spiel beschäftigt und dann Spaß damit gehabt. Und ein Jahr später hat man diese Situation nachgestellt, also gleiches Szenario. Mhm. Man bietet wieder ein Spiel an für besonders schlaue Kinder und die Mädchen wenden sich davon ab und dann die Buben spielen. Warum zur Hölle?
Warum? Weil sie mit 6 Jahren dann in der Schule waren?
Weil sie schon eingeschult waren. Sie waren schon in dieser Institution der Schule gefangen, möchte ich fast sagen, und haben in dieser kurzen Zeit schon gelernt, Buben sind die Cleveren, Buben sind die Schlauen, Mädchen sind vielleicht die Braven und die Fleißigen und die pünktlich in der Schule an der Schulbank sitzen und die Hausaufgaben gemacht haben, aber die Fähigeren, die als klüger gelten, sind die Buben. Ja. Und das macht natürlich was mit uns. Und auch wenn ich zurückdenke, natürlich an der Universität habe ich einen Überschuss an männlichen Dozenten gehabt. Und wenn man Fernseher einschaltet oder in die Zeitung schaut oder Radio hört, sind die Experten auch nachweislich zu 75% männlich. Also ich darf ja als Expertin für, du musst ja mal jetzt eine Fußnote machen, gleich was dazu sagen, als Expertin für Erfolgsstrategien und mentale Kniffe einmal monatlich in einer Sendung auf Servus TV im Talk erscheinen und da bilde ich die Ausnahme, weil meistens sind das Männer. Und jetzt habe ich gerade selber gesagt, ich darf. Und das ist auch sowas. Wir Frauen sagen immer, ich darf. Ich lese auf Social Media, ich durfte diese Veranstaltung moderieren.
Ja, das stimmt. Danke, dass du mir das jetzt da bewusst
machst. Und jetzt habe ich es auch gerade gesagt, weil ich es so automatisiert intus habe, weil wir das alle so sagen. Was heißt, ich darf? Ich bin dort im Fernsehen, weil ich was zu sagen habe.
Ja.
Und da haben ja die auch was davon und die Zuschauer auch. Und nicht nur ich. Wir sind auch immer so unterwürfig und machen uns so klein und sind so demütig. Und ich meine aber da eine meines Erachtens falsche Form von Demut, weil Demut und Dankbarkeit sind ganz wichtige Dinge in unserem Leben, davon bin ich überzeugt. Ja. Wenn man nicht dankbar ist für das, was man hat, dann ist man erstens immer im Mangelbewusstsein und nie in der Fülle und zweitens bemerkt man erst dann, wenn man es verloren hat, was man gehabt hat, das kennen wir alle. Ja. Also eine gewisse Demut dem Leben gegenüber und Dankbarkeit für das, was man hat und was man auch selbst schon erreicht hat und geschafft hat, ist essentiell aus meiner Sicht. Aber nicht dieses unterwürfige Licht unter den Scheffel stellen und ich durfte das machen. Wann hat ein Mann jemals gepostet, ich durfte diese Gala moderieren? Ich habe diese Gala moderiert. Ich war da der Moderator dieser Gala. Ja. Also da dürfen wir uns schon von ihnen was abschauen. Aber sie haben es natürlich leichter, weil sie es eben epigenetisch in sich tragen. Und wir erst seit wenigen Jahrzehnten lernen, dass Erfolg auch Frauensache ist.
Ja. Definitiv. Und mir fällt jetzt zur eigene Geschichte auch ein zu dem Thema Erfolg und quasi auch das Thema Selbstwert, weil ich hatte und da war ich grundsätzlich schon relativ gut unterwegs in meinem Business. Ja, also ich habe mir schon einiges aufgebaut gehabt, aber es ist der Einsatz, den ich geleistet habe, ja, noch nicht in Relation gestanden mit dem, was dann unterm Strich übergeblieben ist. Und ich hatte diesen starken Glaubenssatz, der hat mich so beherrscht, ich verdiene es nicht, erfolgreich zu sein. Und obwohl der Kopf gewusst hat, das ist ein Blödsinn, weil, hallo, also ich verdiene es sehr wohl, ich tue genug dafür und ich habe genug Ausbildung und Expertenwissen und Erfahrung und so weiter. Aber es war so, ja, der Kopf wusste es, dass es nicht stimmt, aber das war so eine Gewissheit in mir. Das ist ja immer so der Unterschied zwischen Glaubenssätzen und Überzeugungen. Ja, und die Überzeugungen sind oft sehr, sehr hartnäckig.
Ja.
Und ich habe da wirklich, und darum so wichtig auch, dass man an diesen Themen arbeitet, ich habe da wirklich viel gearbeitet, damit ich das crashe, weil ich habe irgendwann sogar für mich gespürt und gewusst, ich habe jetzt schon so für mich genug gemacht in die Richtung. Mhm. Das ist irgendwas Altes.
Ja.
Das ist irgendwas,
was nicht zu dir
weil
gehört.
Du vorher auch gesagt hast, Epigenetik und so. Mhm. Es ist etwas Altes. Und als ich das dann gesprengt habe, war es wirklich so, also ich habe das dann gemeinsam mit dem Coach gemacht, war das dann wirklich so, die neue Überzeugung war dann, Wohlstand jeder Art strömt in mein Leben. Und als ich das dann wirklich auch gespürt habe, ist dann wirklich echt abgegangen. Also mhm. dann auf einmal hat das auch wirklich super gepasst. Ja. Und ich verdiene es nicht. Kann man ja auf Geld beziehen und das ist dann so der nächste
die
Punkt, zu dem wir kommen.
Ja.
Aber verdienen hat auch was mit Wert zu tun. Und das war einfach ein richtig fettes Selbstwertthema.
Ja, klar. Und weil du sagst, ich verdiene es nicht, erfolgreich zu sein oder auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass ich immer wieder Frauen begegne, die auch so unbewusst diese Überzeugung haben, sie dürften nicht mehr haben als ihre Eltern, mhm. um das irgendwie zu ehren, was die hatten und aus einem schlechten Gewissen, einem Schuldgefühl heraus, dass sie den Eltern irgendwie auch mehr gegönnt hätten. Und Männer haben immer das Gefühl, sie müssen mehr kriegen als die Eltern, sie müssen das übertrumpfen. Und auch die Eltern, die ja sich meistens für die Kinder wünschen, dass sie es mal leichter haben, von Generation zu Generation, ist einfach auch spannend. Ja? Also Erfolg und Geld ist einfach noch nicht in Frauenhand. Ja? Das ist so. Und was man natürlich auch noch als Fußnote anmerken muss, ist, was Erfolg ist, definiere ich auch selbst.
Genau, definitiv.
Ja? Also auch das würde ich mir nicht oktroyieren lassen jetzt von der Gesellschaft, dass man erst erfolgreich ist, wenn man eine gewisse Summe am Konto hat oder 3 Immobilien besitzt oder was auch immer. Erfolg bedeutet für mich, dass dem, was ich tue, etwas folgt, was gut ist, ja, und dass ich, es ist jetzt eine sehr persönliche Einstellung dazu, aber dass ich von dem halt leben kann und damit mein Leben bestreiten kann, was mich erfüllt und worin ich gut bin und wo ich merke vom Feedback her, dass ich Menschen auch helfen kann und sie weiterbringen kann. Für jetzt im Vergleich mit Millionären oder mit jemandem, der das eben rein aufs Geld bezieht, das Gegenteil von erfolgreich, weil da bin ich noch lange nicht, ja?
Ja.
Also das ist ja auch etwas, was wir für uns selbst beschließen können. Mhm. Was macht das aus für
definitiv.
Dich?
Und du hast ja vorher auch von Demut und Dankbarkeit gesprochen und da fällt mir auch noch was ein, was mir immer wieder begegnet, ja, was definitiv auch früher ein Thema von mir war, dieses sei doch mal zufrieden. Also ich höre das auch oft von Kundinnen, dass jemand zu ihnen sagt, ja, sei doch zufrieden mit dem, was du hast. So dieses, dir wird ja dann, wenn du ambitioniert bist oder sonstiges, gleich mal unterstellt, die ist nie zufrieden, immer höher, schneller, weiter und so. Und auf das habe ich eine ganz eine klare Antwort, dieses, ich sage immer, ich bin zufrieden und ich gebe mich nicht zufrieden, weil es ist beides gleichzeitig. Dieses ich bin zufrieden ist das, was du vorher gesagt hast, Demut, Dankbarkeit. Ich bin so dankbar für alles und jeden, was in meinem Leben ist und ich bin so zufrieden und ich weiß es so zu schätzen. Das heißt, ich bin da voll in der Fülle und gleichzeitig weiß ich zumindest fix, dieses eine Leben habe ich. Ob es noch mehr gibt, I don't know.
Ja.
Hat es noch nie einen Beweis gegeben. Nein. Das heißt, ich will in dem Leben wirklich mein Leben auskosten und mich selbst erleben und schauen, hey, wo bringt es mich noch hin?
Ja.
Und dann ist es trotzdem ein Unterschied mit diesem nie zufrieden sein, ist immer irgendwas nachjagen, immer im Mangel sein. Aber dieses, ich bin so zufrieden und gleichzeitig gebe ich mir die Erlaubnis, dass das nicht alles war und dass ich weiter schaue. Und das, glaube ich, ist eine Haltung, die wir wieder mehr einnehmen dürfen.
Ja.
Und eins ist mir nur eingefallen, weiß ich nicht, ob du das auch beobachtest, ich habe das auch immer gehabt und natürlich nach wie vor auf jedem Level begleitet es mich wieder, dass man Angst hat zu scheitern. Mhm. Das ist auch so ein großes Frauenthema. Und sehr spannend, finde ich. Und es geht sehr in Resonanz auch mit vielen, wenn ich das anspreche. Vielleicht ist deine größte Angst gar nicht die Angst zu scheitern,
nein, sondern, dass du
sondern
schaffst.
Die Angst vor Erfolg, die Angst vor deiner Größe, dieses, was ist, also so diese Angst, wer bin ich wirklich in meiner Größe und was passiert dann auch?
Definitiv.
Kannst du da vielleicht noch was
definitiv
dazu sagen?
Definitiv ist es so, kann ich zu 100% bestätigen. Die Angst vorm Scheitern, ja, die haben wir in unserer Gesellschaft ein bisschen alle mit der Muttermilch aufgesaugt, weil wir einfach in einem Land oder jetzt nicht nur in Österreich, sondern vor allem auch in Deutschland, Mitteleuropa, wo leben, wo Scheitern etwas ist, worüber man nicht redet, was irgendwie peinlich ist unter vorgehaltener Hand, was zum Beispiel in den USA ganz anders gelebt wird, ja, wo man da offen drüber spricht und wo auch jemand, der jetzt noch am, keine Ahnung, nach einem Konkurs sie wieder als Angestellter bewirbt, wo die Leute dann nicht sagen, na, der ist ja gescheitert, der ist ja, hat er sein Unternehmen in den Boden gefahren, den nehmen wir nicht, sondern da sagt man, ah, der hat sogar mal ein Unternehmen gehabt und der weiß ganz genau, wie es geht und wie es nicht geht und der wird dieselben Fehler nicht mehr machen. Also das ist bei uns einfach schwierig. Aber ich glaube auch, dass ganz viele, vor allem wiederum Frauen, Angst vor ihrer Größe haben. Warum? Wenn Frauen mal so richtig Gas geben, dann kommen manche Männer gar nicht mehr nach hinten nach. Ja. Ich glaube, dass das, trifft sich jedenfalls mit meinen Erfahrungen, oftmals auch bedeutet, es kann sein, dass meine Beziehung schief geht. Es kann sein, dass ich meinem Partner, meinem Mann zu groß werde, wenn ich in einer heterosexuellen Beziehung bin. Es kann sein, dass sich Freunde abwenden. Ja. Ich finde das ja ganz lustig. Es wird ja gemeinhin gesagt, dass Freunde nur bleiben, solange es da gut geht. Ja. Manche Freunde bleiben, solange es da schlecht geht. Mhm. Weil da fühlen sie sich gebraucht und da fühlen sie, können sie was geben und da sein und ein Ohr schenken und da fühlen sie sich selber nicht so klein. Also für manche Menschen ist es umgekehrt so, dass sie Freunde verlieren, wenn sie größer werden, ja. Wenn sie niemanden mehr brauchen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung anders dastehen. Und ich glaube, dass diese Angst, nicht mehr dazu zu gehören, ja, also dazu zu gehören, ist ja unser allertiefstes Bedürfnis. Ja. Kommt ja auch wirklich aus der Steinzeit, wo man einfach nicht überlebt hat, weil man nicht überlebensfähig war, wenn man nicht bei der Sippe war, bei der Truppe war. Also Zugehörigkeit ist etwas, was so oft zumindest unbewusst etwas ist, was uns dann blockiert, wo wir uns selbst im Weg stehen, weil beispielsweise, wenn jetzt ein Familienmitglied, also eine Familie neigt zu Übergewicht, alle Familienmitglieder haben ein bisschen zu viel auf den Rippen und die Jüngste möchte dann abnehmen, weil sie sich unwohl fühlt. Das ist total herausfordernd, das durchzuziehen, weil immer die Angst ist, ich gehöre dann nicht mehr dazu, ich schaue dann anders aus, vielleicht wollen sie mir das ausreden, vielleicht haben die Leute dann das Gefühl, sie wollen mich davon abhalten, wie auch immer. Ja, also nur jetzt als banales Beispiel, aber das gilt ja für alle Lebensbereiche.
Definitiv.
Und von daher ist, glaube ich, die Angst in voller Größe zu erstrahlen, definitiv was man sich anschauen darf.
Ja. Da habe ich ein konkretes Beispiel, genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich habe auch eine Kundin gehabt, wo es auch ums Thema Abnehmen gegangen ist. Und bei mir gibt es dann immer Deep Dives, um was geht es wirklich. Da geht es gerade nicht um, wie könnte ich mich anders ernähren oder so, sondern ja, was ist in der Tiefe, was finden wir da? Und das war so spannend, weil es war für sie auch so augenöffnend. Es war im Grunde genommen ein sich solidarisch erklären mit der Mutter und mit der Schwester. Und wenn ich dann abnehme, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Genau. Und genau, das ist dasselbe Beispiel, wie ich vorher gesagt habe, der Kopf sagt, was für ein Blödsinn.
Ja, unbewusst.
Aber in dir ist dieses, kann nicht besser sein.
Genau.
Ich muss in derselben Range sein, sonst verletze ich die, wenn ich vielleicht eine andere Figur habe.
Was glaubst du, das haben wir mit dem Geld auch.
Mhm.
Jetzt unser
Gehen wir gleich weiter zum Geld. Warum Geld für viele Frauen ein Problem ist.
Aber was glaubst du, einer der gängigsten Glaubenssätze ist meiner Meinung nach, Geld verdirbt den Charakter.
Mhm.
Ja, also weiß nicht, wie oft man das hört bei uns. Natürlich in Varianten, in Abwandlung, aber vom Sinn her immer, nur die schlechten Menschen haben viel Geld.
Mhm. Geld verdirbt den Charakter. Entweder reicher Mensch oder ein guter Mensch.
Ja, genau. Wenn du jetzt ein Wertesystem hast, das richtig ausgerichtet ist, dann möchtest du ein guter Mensch sein. Also wirst du unbewusst alles dafür tun, damit du nicht zu viel Geld kriegst, nicht zu viel Geld anziehst, verdienst, weil du sonst ja und mitunter kein guter Mensch mehr bist. Dabei kann man das ja total schnell entkräften, indem man sagt, nein, nicht Geld verdirbt den Charakter, sondern Charakter verdirbt das Geld. Wenn jemand viel Geld hat, dann sieht man es nur einfach viel schneller, ob er ein Arsch ist, auf gut Deutsch gesagt. Aber das Geld kann ja nichts dafür. Ja. Also es kommt ja immer darauf an, was mache ich mit dem Geld. Genau. Aber das ist natürlich eine Angst. Und was ich da mit Frauen, also mit Kunden im Mentoring-Programm durchgemacht habe, Wahnsinn. Also gerade Frauen, die in sämtlichen, nennen wir sie jetzt mal über Begriff helfenden Berufen tätig sind. Mhm. Alle Esoterikerinnen, Physiotherapeutinnen, alles, wo jemand hingeht, damit ihm oder ihr geholfen wird und dann heimgeht mit hoffentlich weniger Schmerzen körperlicher Natur, mentaler Natur oder psychischer Natur, die haben dann oft solche Hemmungen, dass sie sagen, na, die Person hat ja eh schon so ein Problem und jetzt knüpfe ich ihr dann noch Geld ab. Ja? Ich habe eine Kundin gehabt, die gesagt hat, na, ich profitiere schon so von diesem glänzenden Augen, wenn die Leute nachher erleichtert sind, wenn es ihnen nachher besser geht, da kann ich doch kein Geld dafür verlangen. Mhm. Ich gesagt habe, ja, und wovon willst du dann leben, bitte? Mhm. Und das ist ja so absurd, weil da gemeinhin ja so diese Haltung besteht, auch wenn ich an etwas sehr viel Spaß habe, wenn ich sehr viel Freude an meinem Job empfinde, dann darf man kein Geld dafür verlangen. Das ist mir ja umgekehrt sogar so passiert, weil vor etlichen Jahren, ich glaube, das ist jetzt 7, 8 Jahre her, gab es mal in den Salzburger Nachrichten ein Porträt über mich und zwar damals über meine Rolle als Ghostwriterin. Also Ghostwriterin, ganz kurz, falls das jemand nicht kennen sollte. In dieser Rolle habe ich Manuskripte für spätere Bücher für andere Personen in deren Namen geschrieben. Ich mache das jetzt schon länger nicht mehr selbst aus Ressourcengründen, aber ich habe eben eine Agentur, wo ich das verkaufe und vermittle. Und nach diesem Interview haben mich sage und schreibe 3 Männer angerufen, also nicht alle gleichzeitig, aber innerhalb von 2 Tagen, glaube ich schon. Und es hat sich bei jedem dieser 3 Männer herausgestellt, dass die kein Ghostwriting buchen wollten, sondern dachten, ich würde das gratis machen. Mhm. Das war dann wirklich so, aber wieso? Ich dachte, sie machen das aus Spaß an der Freude, weil sie das Schreiben so lieben.
Und dann schreibst du ein Buch quasi in seinem Namen, wo er verdient und weil du so Spaß dran hast.
Weil ich so gern schreibe. Mhm. Das würde doch niemand einen Mann fragen, oder? Also würde jemand, gehe jetzt in die Werkstatt und sage zum Chef von den Mechanikern, ihr hackelt's doch eh so gern unterm Auto, macht's mir das doch gratis. Ja, es ist total abstrus. Und ich habe das von mir selber zwar nie gedacht, aber ich bin dann eben mit dem Kopf drauf gestoßen worden, dass man von außen das glauben könnte. Und habe gedacht, na Himmel, was läuft denn da jetzt falsch? Aber ich habe etliche Kundinnen, die wirklich rumkrebsen beim minimalsten Honorar, wo ich dann auf verschiedenen Ebenen versuche, dass sie selbst Aha-Erlebnisse haben und bemerken, dass das so nicht geht. Ja. Mhm. Erstens ist dieses Price-Dumping ja für alle anderen schlecht, die das im Geschäft machen. Also ich tue ja keiner Mitbewerberin einen Gefallen, wenn ich mit dem Preis ganz unten ansetze. Ich mache das ganze Geschäft kaputt. Mhm. Weil dann sagt ja immer irgendjemand, ah, das kriegt man woanders für besser. Zweitens, Dinge, die wirklich was wert sind, dürfen im Ausgleich auch was wert sein, indem du auch was dran verdienst.
Ja.
Ja? Alles im doppelten Wortsinne gemeint. Und dann kommt eben hinzu, wenn wir jetzt als Frauen kein Geld dafür verlangen dürfen, wenn uns was besonders viel Spaß macht. Und wir kriegen aber auch kein Geld für die Care-Arbeit, die uns keinen Spaß macht, in den meisten Fällen oder in vielen Fällen, Haushalt machen etc. Wann kriegen wir denn dann ein Geld? Mhm. Also wovon soll man denn dann leben, ja? Und das ist ja so schwierig, wenn Frauen dann gegenseitig Meinungen darüber haben, was die andere zu tun oder zu lassen hätte. Weil es gibt Frauen, die möchten gerne zu Hause bleiben. Da kann sich die Familie leisten, weil der Mann so viel verdient. Die meisten Paare können das ja nicht. Also in meinem Umkreis, selbst wenn sie nicht wollten, müssten ja alle Frauen auch arbeiten, weil man sie ja heutzutage sonst vieles nicht leisten kann, gerade in Zeiten der Inflation und Wirtschaftskrise, wo einfach wirklich merklich alles teurer wird. Aber selbst wenn es möglich ist, dann becken die da wieder hin. Ja, also ich würde so gern, ja, ich appelliere an euch Frauen da draußen, lasst uns einander supporten. Lasst uns einander nicht das Hackeln ins Kreis hauen und die Augen ausstechen, wie man sagt, sondern lasst uns einander kennenlernen, aufeinander einlassen und uns unterstützen. Und ich muss halt auch mal hinschauen und mich mit jemandem unterhalten und jemanden ehrlich kennenlernen wollen, um dessen Geschichte, um dessen Background, um dessen Beweggründe auch verstehen zu können. Da gibt es ja diesen uralten schönen Spruch mit den Mokassins, in denen du gegangen sein musst, damit du, damit du weißt, wie sich der andere fühlt. Ja. Ja. Aber Geld ist für viele einfach auch ein Problem als Thema. Mhm. Also Geld ist auch Männersache, war so lange in Männerhand. Ja. Also meine Großmutter, mein Opa ist kürzlich 100 Jahre alt geworden und meine Oma, die lebt auch noch, die ist 93 und die hat ein bisschen als Schneiderin gearbeitet früher, aber sonst war sie halt bei den Kindern zu Hause und im Haushalt. Die hat nie ihr eigenes Konto gehabt. Die muss heute noch in Opa fragen, wenn es auch Geld für was braucht. Ja. Das ist lange Zeit nicht Frauensache gewesen. Ja.
Wahnsinn, ja.
Und da müssen wir auch erst eine kleine Evolution noch durchmachen, dass wir das einverleibt haben, dass Geld auch zu uns gehört und wir auch Geld verdienen dürfen und das Geld nichts Böses ist. Natürlich, ich habe dann immer wieder Frauen, die sagen, na, aber das ganze Geldsystem ist überhaupt nicht meins. Wenn es nach mir ginge, dann hätte man nur einen Tauschhandel und ich gebe dir was und du gibst mir das, was dafür zurück. Und ich denke mir dann immer, ja, das klingt total romantisch. Und ein Teil von mir denkt, ja, vielleicht war es in der Zeit schöner gewesen und ich gebe dir ein Coaching bei deinem Problem und du mir eins bei meinem und dann stehen wir gemeinsam auf der Bühne und wer anderer gibt uns Kartoffeln und keine Ahnung, ja. Aber es ist nun mal so, dass Geld das Währungssystem unserer Zeit ist. Dagegen können wir uns jetzt nicht erwehren. Also kann aber jetzt nicht die Schlussfolgerung sein, dass wir Frauen uns keins nehmen und keins erhalten dürfen.
Definitiv.
Ich finde ja die Formulierung, was verlangst denn du,
ja,
so schwierig. Das klingt ja auch so fordernd. Mhm. Was verlangst du?
Ja.
Das ist schwierig. Und da haben, also sagen wir mal so, ich habe ja wirklich 50-50 männliche wie weibliche Kunden und ich hatte noch nie einen Mann bei mir, der mit dem Geld oder dem Selbstwertthema ein Problem hatte und dass wir an dem gearbeitet haben, also ich meine jetzt das Mindset und Marketing-Coaching, das ich mache, ganztags bei mir in Mondsee, aber so gut wie jede Frau.
Mhm.
Und das ist auffällig.
Kann ich nur bestätigen. Und vielleicht ein paar Gedanken meinerseits zum Thema Geld. Auch dieses, wie du vorher schon angesprochen hast, Frauen in helfenden Berufen. Mhm. Ich weiß, wir sind das ja beide, ja. Und es ist einfach nichts Schöneres, wenn jemand bei der Tür rausgeht und der Person, die ist glücklicher, der geht's besser, als sie reingekommen ist und so. Und wir sind erfüllt und so weiter. Und es ist unser Herzensbusiness. Aber das Ding ist, wenn du immer nur von Herzen gibst und nicht den Ausgleich dazu verlangst, dann wird dieses Herzensbusiness irgendwann, diese Herzerlaugen oder diese Herzerl in den Augen werden irgendwann einmal verschwinden,
ja,
weil irgendwann wird sich's für dich nicht mehr stimmig anfühlen, weil dann wirst du irgendwann einmal das Gefühl haben, ja, jeder sagt immer, Mama, mir geht so gut, wenn ich bei dir war und du bist so inspirierend und so weiter, aber irgendwann wirst du das Gefühl haben, ja, das freut mich, aber was habe ich eigentlich davon? Ja. Weil irgendwann ist das nicht mehr stimmig. Und was so wichtig ist, ist, dass wir Frauen uns echt schon mal wieder, also betrifft ja nicht alle, aber das, was ich mitbekomme, auch in meinem Alltag, echt mit Geld auseinandersetzen dürfen, mit den Zahlen. Was braucht es denn? Was muss ich denn verdienen? Ja. Ja, wenn man irgendwie sagt, ja, keine Ahnung, ich will 10.000 Euro im Monat verdienen und das erscheint so utopisch, dann darf man sich einmal ausrechnen, was kostet denn das wirklich? Was ist an Steuern zu zahlen und so weiter, dass das kein Hobby ist, sondern dann ein Business. Ja.
Ja.
Und auch dieses Thema, was nichts kostet, ist nichts wert, habe ich auch die Erfahrung gemacht, weil ich bin gestartet damals, glaube ich, mit 49 Euro in der Stunde. Ja. Und dann dementsprechend irgendwann meinen Wert auch mit meiner Erfahrung und Entwicklung und mit einem anderen Geldmindset angepasst. Und was man einfach sagen kann, das, was nichts kostet, wird auch nicht so umgesetzt. Ja,
genau.
Ist einfach diese Erfahrung.
Ja.
Das heißt, man tut auch den Menschen keinen Gefallen,
ja,
weil das kennen wir alle. Kaufen wir irgendeinen Online-Kurs um 17 Euro, wie viel haben wir da irgendwo im Postfach versauern? Wenn aber das einmal echt vielleicht einfach einmal eine Stange Geld gekostet hat, wo ich mir das dreimal überlegt habe, das werde ich aber dann auch umsetzen.
Ja, das ist total spannend, dass du das sagst, weil die Erfahrung habe ich auch gemacht. Weil man muss sich natürlich mit der Produkttreppe auseinandersetzen und wie das Ganze läuft, weil irgendjemand halt mal beschlossen hat, im Online-Business geht das so. Und ich habe im Zuge der Corona-Pandemie, wo mir ja ganz viel weggefallen ist von meinen ganzen Präsenztrainings und meinen Auftritten, da war ja ein ganzes Jahr schon recht gut durchgebucht und ich habe das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt so echt, das wird mein Jahr. Und dann, wow. Im März war alles dahin. Und damit ich nicht ins Mangeldenken rutsche, was mir aber tatsächlich ehrlicherweise auch passiert ist, weil plötzlich haben wir gedacht, mir schwimmen alle Fälle davon. Ich habe mit der Ghostwriting- und der Textagentur schon alles an Subunternehmerinnen und an ein Team weitergegeben und nur mal mitgeschnitten über die Vermittlung und selber nicht mehr gemacht. Also hätte ich das schon aufgegeben oder verkauft, was ich mir überlegt habe, dann hätte ich blöd reingeschaut, weil ich war dann wirklich während der Corona-Pandemie auch angewiesen, auf Back to the Roots zu gehen und meine Textarbeiten wieder selber anzunehmen, die Aufträge. Aber da war ich dann einfach an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, gut, jetzt muss ich einiges an meinem Business auf Online-Business-Schiene legen, damit ich da unabhängiger werde von der Präsenz, weil das kostet mir sonst mein Unternehmen. Und ich habe gerade die letzte Runde meines Gruppencoaching-Programms vom Kopf ins Buch, habe ich vorgelagert, immer ein Gratis-Event, damit die Leute halt mich kennenlernen und wissen, ob sie mit mir arbeiten wollen und halt sich von meiner Expertise, meinen Erfahrungswerten, meinem Know-how überzeugen können. Und dieses vorgelagerte Gratis-Event, da sind die Leute nicht so stark committed wie nachher für das Programm, das halt kostet. Ja? Da arbeiten dann die Leute 5 Wochen intensiv mit und ziehen alles raus, saugen es auf wie ein Schwamm und versuchen sich halt alles mitzunehmen, was sie für ihren Weg brauchen. Aber in dieser Gratis, da kommen dann nicht alle zu den Terminen, da macht nicht jeder so mit. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn es nichts kostet, dann ja, dann kann ich mich mal anmelden, aber dann ist es ja nicht so wichtig. Wenn ich aber erstmal dafür bezahlt habe, na dann kriege ich den Arsch auch hoch.
Ja, genau. Und eine Geschichte habe ich noch zum Thema Geld. Ich finde das so spannend. Also ich arbeite ja in meinem Coaching-Programm auch unter anderem am Geld-Mindset. Das ist immer Thema und auch an meinem Seminar ist das auch ein Abend. Und wo wir da ein bisschen so in die Tiefe gehen und wo ich die Teilnehmer dann auch ein bisschen visualisieren lasse, sich vorstellen lasse, stell dir mal vor, Geld steht vor deiner Tür als Person. Geld läutet an, du machst die Haustüre auf. Wer steht da vor dir? Ist das eine Frau? Ist das ein Mann? Wie ist diese Person angezogen? Ist dir die sympathisch oder nicht? Und so weiter. Wie wirkt die auf dich? Würdest du dieser Person, also ist die vertrauensvoll, würdest du ihr die Tür aufmachen, würdest du sie hereinbitten und gegebenenfalls, dass sie auch viele, viele Freunde mitnimmt da rein, dieser Art. Und das ist so spannend immer. Und beim letzten Seminar haben wir zum Beispiel eine Dame gehabt, die auch ein eigenes Business hat, erfolgreich, aber die sagt, sie hat das Thema, dass sie immer wieder irgendwie bei ihr muss so weit kommen, dass das Konto wieder am Anschlag ist, dass sie in so am Druck ist und dann ist sie wieder voll kreativ, dann geht wieder richtig was und dann kann sie wieder viel Umsatz machen. Aber das ist so dieses nie das Konstante, sondern erst dann, wenn der Hut so richtig brennt, dann geht wieder was. Und das war so spannend, weil vor ihrer Tür diese Persönlichkeit, die erschienen ist, war bei ihr ein Bettler, der ihr so laut da hat, wo sie sich gedacht hat, am liebsten wird sie ihm noch was geben. Und das ist so spannend, was da in der Tiefe verankert ist, weil so auf die Art, Geld ist so arm und tut mir so leid, dass ich gebe ihm noch was mit. Ja. So quasi, ich gebe es raus. Und bei einer anderen war zum Beispiel der Mafiosi vor der Türe mit der dicken Zigarre und so. Und das ist auch spannend, wenn man mal so auf Geld schaut.
Ja, ja. Ja, das beschreibe ich ähnlich mit einer Übung auch im Buch, dass man eine Beziehung zu Geld aufbauen sollte, vielleicht als wäre es eine Person, was manchen ist es dann zu spirituell oder zu esoterisch, aber ich würde den Frauen damit nur auf den Weg geben, wenn du es nicht einlässt in dein Leben oder wie du jetzt sagst, durch die Tür treten ins Zuhause, wenn du ihm vermittelst, du magst das nicht, weil eigentlich ist es pfui und eigentlich ist es dreckig und eigentlich will ich nichts damit zu tun haben. Ja, warum sollte es dann als ungebetener Gast immer wieder anklopfen? Ja, also wenn ich es anziehen möchte, dann muss ich schon vermitteln, dass ich es mag. So blöd das klingt. Genau.
Ja, jetzt haben wir viele, viele Gründe genannt, sozusagen, um an diese Themen ranzugehen, um ans Thema Selbstwert ranzugehen, um auch für seinen Erfolg, wie auch immer man ihn definiert, einzustehen und um mal zu sagen, ja, ich verdiene es auch, Geld zu haben und Geld anzuziehen. Und jetzt haben wir ja vorher gesagt, die äußeren Umstände sind die äußeren Umstände, aber es geht darum, was kann ich konkret tun? Wir können jetzt natürlich nicht ausgiebig auf die 5 Schritte eingehen. Dazu gibt es das Buch und dazu gibt es dann dein Gruppencoaching-Programm. Aber vielleicht kannst du uns zu den Etappen einfach kurz noch einen Impuls geben. Wie ist so dieser Fahrplan?
Zu jeder Etappe einen kurzen. Ich bin ja nicht so gut darin, mich kurz zu fassen. Ich muss ja auch gestehen, dass dieses Buch ja also im Manuskriptform 100 Buchseiten mehr gehabt hätte und ich kürzen musste, weil wir einfach aus dem Buchhandel und aus dem Verlagswesen wissen, dass die Leute heutzutage nicht mehr so viel lesen wollen und ich bin eh bei 300 Seiten am Anschlag. Aber ich versuche es jetzt, mich kurz zu fassen. Also der erste Schritt ist wirklich den eigenen Wert als Frau zu erkennen. Da habe ich einige Übungen dazu, sehr viele Reflexionsfragen auch, die dir auf dich zurückwerfen und wo du mal wirklich in die Tiefe gehen kannst und dir Zeit nimmst, um zu erfassen, wie du denn über dich selbst denkst. Ja, eine meiner Lieblingsübungen ist die, ich nenne sie Fan- oder Freundinnenbrille, wo die Leserin sie dann einmal aufschreiben soll, was sie an anderen Frauen schätzt und mag, um dann diese Brille aufzubehalten und nicht abzunehmen und sich durch diese Brille dann selber mal anzuschauen, aus der Mitte-Ebene einen Schritt zurückzugehen. Ja. Weil denkt man auch manchmal, also krass, was das Aussehen betrifft, also würde ich meine Freundinnen so gnadenlos beurteilen in ihrem Aussehen wie mich selbst, dann wäre das nicht besonders nett von mir, ja. Mhm. Also jeder hat was Schönes an sich, davon bin ich überzeugt, aber jeder hat da irgendetwas, was er nicht so mag. Ich habe vorige Woche am Montag einen 3-stündigen Workshop gehalten in einem großen Friseurladen, wo alle, also waren dann 30 Mitarbeiterinnen und habe da in die Runde gefragt, wer, und das waren alle hübsche Frauen, die auf sich achten und sich auch stylen und eben auch mit Make-up und Haaren umzugehen wissen, wer von ihnen zu 100% mit sich selbst zufrieden ist. Keine einzige Hand ist in die Höhe geschnellt und bei der Gegenfrage sind alle Hände, inklusive meiner eigenen, nach oben gegangen. Also mit solchen Übungen einmal ein bisschen milde walten zu lassen, was sich selbst betrifft. Und auch diesen Optimierungswahn zu entkommen und zu erkennen, dass mein Wert von etwas anderem abhängt und das rauszufinden, wo der herkommt. Und im Schritt 2 geht es dann schon ums Geld. Also da geht es dann darum, wirklich, dass ich nenne es Money Focus, zu verändern, dass du wirklich eben deinen Fokus aufs Geld neu ausrichtest, indem du Haltungen aufspürst, die Überzeugungen in dir sind, die du vielleicht gar nicht eben bewusst wahrnimmst, aber die dauernd mit sind und das hat eben damit zu tun, da gibt es auch Übungen und Fragen dazu, wo du dann drauf kommst, aha, als Kind habe ich das mit Geld so erlebt, weil mein Vater hat das so gemacht, mein Vater hat das Geld mit den Händen rausgeworfen und meine Oma war sehr sparsam und ich mag ja beispielsweise auch das Wort Sparen im Zusammenhang mit Geld nicht. Mhm. Es klingt immer noch Verzicht, es klingt immer noch Mangel, es klingt immer danach, dass ich wie eben bei einer Diät auf was etwas nicht bekomme, was ich gern hätte, ich darf nichts ausgeben, ich muss es zur Seite, genau, ich nenne es Geld sammeln.
Ja.
Ja, weil das klingt für mich nach Anhäufen und nach Fülle und da sehe ich den Dagobert Duck, der natürlich ein bisschen netter sein könnte als Person, aber vom Geldsammeln her. Weil wenn ich Geld anziehen will, muss ich eine Beziehung zu ihm aufbauen, damit das Geld überhaupt kommen will und damit ich es auch verdient habe, dass es zu mir kommt. Ja. Und der dritte Schritt ist dann die eigenen Möglichkeiten zu erkennen, weil da komme ich auch drauf, dass Frauen, also immer wieder, wäre ich mit dem Kopf drauf gestoßen, dass Frauen immer glauben, ja, ich kann ja nur das und ich kann doch gar nichts anderes machen und dann rede ich mal länger mit ihnen und lass mir einfach mal nur die Ausbildungswege aufzählen und dann sage ich, da wäre das und das und das. Ja, schau, aber da müsst ihr ja die Ausbildung noch machen und dann müsst ihr das noch machen. Und ich denke mir immer, Männer denken so nicht. Ich kann mich erinnern, als ich bevor ich mich selbstständig gemacht habe, wollte ich Branchenwechsel vollziehen von der klassischen Medienbranche, eben Fernsehen, woanders hin. Um mich da auch noch auszuprobieren, habe ich dann auch gemacht und geschafft und bin dann eine Zeit lang Verlagsleiterin gewesen, habe dadurch eben auch von der Pike auf das Verlags- und Buchhandelsgeschäft ganz gut gelernt und deswegen auch mein Gruppencoaching-Programm vom Kopf ins Buch kann ich andere Leute dazu begleiten, professionell eigenes Buch auf den Weg zu bringen. Und damals war die Stellenanzeige für diesen Posten als Verlagsleiterin da am Laptop, damals noch in der Wohnung meines Freundes, bevor wir zusammen gewohnt haben. Und ich weiß noch, dass ich das gelesen habe und ihm dann geschrien habe in die Küche rüber, Da ist ein echt geiler Job ausgeschrieben, der würde mir voll Spaß machen. Ja, cool, ist vor. Und dann habe ich halt vorgelesen und habe gesagt, naja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber es waren 12 Punkte, sagen wir mal, und 2 davon habe ich nicht erfüllt. Und ich habe dann gesagt, naja, scheiße, da kann ich mich nicht bewerben, das habe ich nicht. Dann sagt er, spinnst, wieso alles andere? Natürlich, ja. Und ein Mann würde die 12 Punkte lesen, und wenn er 6 erfüllt, würde sie doch denken, hey, ich bin ein geiler Hengst, ich habe Feuer gemacht, ich bewerbe mich da, ja. Ich bewerbe mich da. Und das ist was bei ganz vielen Frauen so der Fall ist, dass sie immer das Gefühl haben, eben, ich muss nur 3 Kilo abspecken, ich muss nur die Ausbildung machen, ich muss nur an dem arbeiten und an dem und an dem und dann kann ich was Neues ausprobieren. Und Männer denken oft nicht so lange nach, sondern tun einfach.
Ja.
Und wenn ich aber ewig in der Vorbereitung bin, dann komme ich nie in die Umsetzung. Und das ist für mich in diesem Kapitel quasi das Wichtige, den Frauen mit auf den Weg zu geben, Tools, durch die sie draufkommen, welche Möglichkeiten habe ich denn noch, die ich bislang nicht sehen konnte, weil ich ein Brett vom Kopf habe. Ja.
Definitiv. Und da möchte ich einfach von mir noch was erzählen. Und ich weiß ja, du bist ja auch die Potenzialentfalterin, nennst du dich
Entwicklerin,
ja auch. Entwicklerin, ja, genau. Und bei dem Punkt wäre es jetzt bei mir zum Beispiel auch so gewesen, für mich war es so wichtig, dass ich an dem Selbstwertthema arbeite und dass ich so meine Themen auch anschaue, weil erst in der Arbeit mit mir selber, erst in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung, im Zuge dessen wurde mir irgendwann einmal klar, dass da doch Potenzial in mir schlummert. Das war für mich vorher überhaupt nicht am Schirm, Wahnsinn. Weil ich eigentlich so große Selbstwertthemen gehabt habe.
Wenn man die halt anschaut, kann man es ja gar nicht fassen.
Also, ja, nein, also ich weiß das nur, der Coach, die ich damals gehabt habe, zu der gehe ich heute auch ab und an, aber einfach so aus Gedankenhygiene und weil die mich einfach so lange begleitet hat. Und die hat mir so bald schon gesagt, Ma, da ist so viel Potenzial in dir. Und ich habe mir gedacht,
Die
weiß ja nicht. Also bei anderen vielleicht, aber nicht bei mir.
Ja, ja.
Und sie hat gesagt, und ich sehe dich referieren und du bist so kommunikativ. Und ich habe mir gedacht, bin ich gar nicht und so. Und ich sehe dich schon auf die Bühnen und ich habe mir gedacht, ich nicht. Und die hat das alles schon vorher gesehen. Und wahrscheinlich kennst du das auch. Bei mir ist das auch so. Ich sehe mein Gegenüber und sehe die Person schon in ihrem Potenzial und die hat selber überhaupt keinen Dunst davon.
Ja, genau.
Und bei mir war das so wichtig, dass ich echt einmal bei mir innen aufräume und mein Selbstwert angehe, dass ich überhaupt erkenne, dass da Potenzial in mir schlummert.
Ja, genau.
Und dass ich mich dann auf den Weg mache, dieses zu erkunden.
Ja.
Ja.
Ja, dass man jetzt wunderschön die Brücke gelegt zu Schritt 4, weil da geht es dann um den Marktwert. Mhm. Also da geht es dann darum, endlich zu erkennen, was habe ich denn für einen Marktwert. Und da habe ich auch eine Formel, wie man berechnen kann. Mhm. Also damit man wirklich draufkommt, was bin ich denn in der Wirtschaft wert, was bin ich denn innerhalb dieser Branche wert. Und da einfach eine Zahl dann halt, von der man als Basis dann ausgehend arbeiten kann. Und im letzten Schritt, im Schritt 5, geht es dann darum, diesen jetzt verinnerlichten Selbstwert und diesen Marktwert auch nach außen zu tragen und die Selbstsicherheit zu gewinnen, ihn nach außen zu zeigen. Mhm. Weil das ist halt auch für viele dann noch ein schwieriger Umsetzungsschritt, in die Sichtbarkeit zu gehen und sich zu trauen, sich zu zeigen, weil ich mich da ja auch wieder, und damit schließt sich ein bisschen der Kreis, mich verletzlich zeige. Mhm. Ich liefere mich aus. Wenn ich mich zeige, dann haben die Leute eine Meinung über mich. Dann, ich bin zum Beispiel ein Typ, der total polarisiert. Das war schon immer so. Also schon in meiner Kindheit und Jugendzeit hatte ich Menschen um mich, die mich quasi geliebt haben, sage ich mal, und welche, die mich nicht leiden konnten. Mhm. Meine beste Freundin war immer in der Mitte. Also die hätte niemals Hater gehabt, aber auch keine Fans, sage ich mal so. Ja. Die habe ich immer bewundert für dieses in der Mitte stabil sein. Mhm. Und sie hat mich für das andere bewundert. Also wir ergänzen uns bis heute wunderbar, was das betrifft. Und das war für mich natürlich auch dieses Wissen, wenn ich den Schritt nach außen gehe, jetzt nur dazu mit so einem Thema, ja, das so polarisiert, werde ich mir nicht nur Freunde und Freundinnen machen, aber bin ich dazu auf der Welt, um Everybody's Darling zu sein?
Nein, aber Everybody's Darling ist
nicht.
Everybody's Step.
Ja, genau. Das will ich eh nicht. Mhm. Und daran, da gebe ich den Frauen dann noch was mit an die Hand, wie sie das hinkriegen und an welchen Dingen sie arbeiten können, damit das nach außen funktioniert. Weil ich weiß, es gibt Coaches und Trainerinnen, die reden dann nur über die Körperhaltung oder über welche Sätze man sagen soll. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert, wenn du es nicht spürst, wenn du es nicht verinnerlichst. Genauso wie Affirmationssatz nur dann funktioniert, wenn ich ihn fühle.
Ja.
Weil ich kann mir 100-mal in den Spiegel was sagen, kann in der Früh vorm Spiegel stehen und sagen, ich habe Geld im Überfluss, wenn ich es nicht glaube, weil ich es nicht spüre,
ja,
dann ist es nicht einmal die halbe Miete. Ja. Also es muss schon so sein, dass ich mir beim Manifestieren und beim Visualisieren auch wirklich schon nicht nur vorstellen kann, wie es dann ist, sondern dass ich es fühle, weil wir halt einfach über die Gefühle funktionieren. Ja.
Und da ist so wichtig, dass wir den Körper auch immer mitnehmen. Aber ganz, ganz viel Input gibt es da in deinem Buch. Also nochmals, große Empfehlung, wie viel bin ich wert?
Danke.
Und alle deine Infos kommen natürlich in die Shownotes, da findet ihr alles. Ich habe nur zwei Fragen zum Abschluss. Ja. Erstens einmal, was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
Boah, das ist eine gute Frage. Ah ja, doch, weiß ich. Der beste Rat war in Form eines Verses, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wer der Urheber war. Es war ein Mann, ein Philosoph, glaube ich. Das lautet, ob ich es jetzt im O-Ton wortwörtlich hinkriege, weiß ich nicht, aber vom Sinn her, wer Entscheidungen hinausschiebt, hält sich nicht Möglichkeiten offen, sondern verliert Lebensrealitäten. Also das war in einer Lebensphase, wo ich mich offensichtlich nicht entscheiden konnte zwischen zwei Dingen und das ewig hinausgezögert habe. Und da hat mir das dann meine Coachin mit auf den Weg gegeben und hat gesagt, du hältst da nicht die Türen offen, wenn du nicht entscheidest, sondern du verlierst eigentlich deine Lebenswirklichkeiten. Das war, glaube ich, der beste Rat.
Sehr cool. Und was war der schlechteste Rat, den du je bekommen hast?
Was war der schlechteste Rat? Iss Krautsuppe und...
Und du nimmst ab,
oder was? 3 Wochen lang und dann wirst du wunderschön schlank sein. Nach 2 Tagen habe ich Kohl und Kraut als Suppe schon immer riechen. Und das war nicht so passend für mich. Ja, vielleicht funktioniert es für jemand anderen.
Ja, okay. Also nicht der beste Rat. Vielen, vielen Dank, liebe Pamela. Gibt es nur ein Abschlusswort? Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ja, sehr gern. Ich würde euch gern noch mit auf den Weg geben, etwas, was ich selbst hat lernen musste und immer wieder mir sagen musste, bis ich es glaubt habe, du bist gut genug. Und zwar immer. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Erkenntnis ist, weil sonst sind wir in diesem Selbstzweifelstrudel in Kombination mit dem Selbstoptimierungswahn irgendwann so außer uns, dass wir uns gar nicht mehr spüren. Ich glaube, das wäre wichtig. Und ich freue mich über jede von euch, die das Buch liest und mir Feedback dazu gibt. Es ist, was mir die bisherigen Leserinnen gefeedbackt haben, viel tiefsinniger, als man glauben würde. warum auch immer, ich glaube, das Cover strahlt einfach nur dieses Business und das Erfolg und hol dir, was du willst, aus. Und da sind viele überrascht, wie stark es in die Tiefe geht.
Also.
Viel Glück auf eurer Reise.
Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir auch vielmals. Baba, tschüss.
Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können. Ich freue mich sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und wenn du Fragen hast oder etwas teilen möchtest, kommentiere super gerne auf Instagram. Schreib mir eine Nachricht. Ich freue mich immer, wenn ich von dir höre. Bis bald, deine Juliana.